Sie sprechen es gerade an mit der Klausur, das sollte ich auch vor laufender Kamera dann sagen. Also was ich mit Ihnen jetzt Handwaving mache, ist natürlich kein Stoff, den wir in der Klausur abfragen können. Sie dürfen alles benutzen in der Klausur. Das heißt, ich meine, wir haben hier nichts bewiesen. Das heißt, wir können Ihnen keine, also ich kann Sie nichts beweisen lassen, was ich hier nicht selber bewiesen habe. Auf der anderen Seite wäre es sinnlos, die Dinge abzufragen, die im Skript stehen, wenn Sie das Skript benutzen können. Das heißt, sollte irgendwie wenn wir eine Aufgabe stellen können zu diesem letzten Kapitel, dann könnte die nur in dem Sinne sein, wenn wir da jetzt zum Beispiel irgendwo einen Satz formulieren und Sie könnten irgendwie eine Anwendung dieses Satzes zeigen. Aber es ist klar, dass wir von Ihnen nicht verlangen, dass Sie die Theorie, die ich Ihnen hier nicht vorführe, die müssen Sie nicht in Heimarbeit aufholen, sondern was wir hier machen noch in den letzten zwei Vorlesungen, ist wirklich nur dazu geeignet, weil ich Ihnen gerne als Ausblick einfach so ein bisschen diesen Analogieschluss ermöglichen möchte. Sie können auch für andere Probleme genauso vorgehen. Sie suchen sich Sie haben die Differentialgleichung, Sie können die Differentialgleichung im schwachen Sinne interpretieren. Sie suchen sich einen Raum, wo das Sinn macht, also wo es erstmal Sinn macht. Das ist erstmal die erste Suche. Sie suchen sich einen Raum, wo die Differentialgleichung Sinn macht, möglichst mit viel Struktur, Hilbertraum oder vielleicht zumindest noch Banachraum. Dann überlegen Sie sich, was bedeutet es, dass die Differentialgleichung dort erfüllt ist. Überlegen sich, was ist mit Rand- und Anfangswerten. Wie kriegen wir die? Sind die schon vernünftig formulierbar in unserem Raum? Sind die vielleicht vernünftig formulierbar für Dinge, die die Differentialgleichung lösen? Und dann formulieren Sie sich die Differentialgleichung um in eine Variationsformulierung in Ihrem Raum, Hilbertraum oder Banachraum, damit Sie dessen zusätzliche Struktur nutzen können für die Lösbarkeit. Und dieses allgemeine Prinzip, das möchte ich mit Ihnen hier in diesem Schnellverfahren nochmal durchgehen, aber es ist klar, dass Sie, also ich habe in den Dingen, die ich Ihnen gerade vorgeführt habe, steckt sicherlich genug drin, auch für eine vierstündige Funktionalanalysis-Vorlesung über Sobolev-Räume. Ja, vielleicht nicht für eine ganze, aber so eine halbe vielleicht, um das Ganze wirklich sauber einzuführen, beginnend mit, je nachdem wie viel Maßtheorie Sie gehört haben, beginnend mit Bochner-Integralen, entsprechend dann mit vektorwertigen Distributionen wäre der Fachausdruck dafür, wenn ich sage, ich leite eine Funktion ab. Und letztlich ist das, was wir gemacht haben. Wir hatten Funktionen von immer nach R, die wir abgeleitet haben im distributionellen Sinne. Dieser Raum W ist eine Funktion, wo wir Funktionen hatten mit Werten in irgendeinem Banachraum, die wir im distributionellen Sinne abgeleitet haben. Das ist der Raum der Banachraumwertigen oder Hilbertraumwertigen oder einfach vektorraumwertigen Distributionen. Und dann entsprechend, dass darauf auch Dinge wie Integrationsformeln und so gelten. Also dafür muss man ein bisschen arbeiten, um das zu machen. Jetzt ist klar, dass das also die ganzen Lücken, die da in der Vorlesung drin sind in diesem letzten Teil, die sind natürlich nicht klausurrelevant. Grundsätzlich der Stoff, also diese Art von Vorgehen, ist grundsätzlich schon klausurrelevant und wir haben als letzte Übungsaufgabe, glaube ich, für Sie den Satz von Lior-Lax-Milgram, den ich Ihnen, weiß ich nicht, ob heute noch oder nächste Woche präsentieren werde, einmal anzuwenden. Das wäre was, sowas könnten wir Ihnen auch in der Klausur zumuten, dass Sie auf ein ganz klar gestelltes Problem einen ganz klar formulierten Satz anwenden, aber nicht irgendeine schwammig formulierte Bemerkung. Da gäbe es letztlich nichts, was wir Sie rigoros zu fragen könnten. Ja, dann möchte ich gerne mit Ihnen zum wahrscheinlich Abschluss dieser Vorlesung noch besprechen, wie man jetzt also aus diesem Ablauf, wir suchen uns einen Raum, wo die Differentialgleichung Sinn macht, wir überlegen uns, in welchem Sinne machen die Anfangswerte Sinn? Wie kriegen wir daraus eine Variationsformulierung, die sich dann eignet, um Lösungstheorie zu betreiben und auch eignet, um numerische Verfahren, wirklich Konvergenz von numerischen Verfahren zu zeigen? Bemerkung 4.3, auch das noch zusammengefasst. Erstmal, das schwimmt schon die ganze Zeit mit, aber wir haben es noch nicht formuliert. Wann immer wir eine Funktion haben, u, in dem Raum, in dem unsere Differentialgleichung Sinn macht. Also wann immer wir eine Funktion haben, u in L2, 0t, h01 Omega. Und dieses u löst unsere partielle Differentialgleichung, also ut minus Divergenz a Gradient u plus cu gleich f. Dann folgt daraus, dass es diese Differentialgleichung löst. Machen wir es einfach formal, dass ut gleich dieser Ausdruck hier ist, also Divergenz a Gradient u minus cu minus f plus f. Und das bedeutet, das Ding ist so regulär wie das Minus Divergenz a Gradient u und Minus Divergenz a Gradient u liegt in h minus 1 und Sie können es mit einer h1-Funktion zusammen, Sie können es auf eine h1-Funktion werfen, indem Sie die Divergenz rüberziehen. Das heißt, jede Lösung von dieser partiellen Differentialgleichung liegt nicht nur hier in diesem Raum, sondern die liegt tatsächlich in einem etwas kleineren Raum, nämlich in dem Raum w0t h01 Omega. H minus 1 Omega, Das heißt, jede Lösung besitzt wohldefinierte Anfangswerte. U0 in L2 Omega. Das heißt, es macht Sinn, sich zu fragen, wenn wir eine L2 Omega-Funktion vorgeben, haben ein U, dann können wir uns fragen, löst das U die Differentialgleichung und hat U diese vorgegebenen Anfangswerte? Damit ist noch nicht gezeigt, ob wir jeden Anfangswert auch wirklich erreichen können. Es könnte sein, dass das so ist wie bei den Dirichlet-Randwerten. Da haben wir gesagt, jedes U in H1 hat wohl definierte Dirichlet-Randwerte in L2. Also wenn wir uns irgendeine Funktion L2 vorgeben, können wir prüfen, ob das U diese Randwerte hat. Aber zumindest in Bemerkungen haben wir auch immer gesagt, es ist gar nicht jede L2-Funktion erreichbar als Randwerte von H1-Funktionen. In dem Fall wird auch tatsächlich jeder Anfangswert erreichbar sein. Dann können wir das Ganze umformulieren als variationelle Formulierung, Teil B. Angenommen, wir haben ja auch noch eine Anfangsvorgabe, U0, da wir prüfen können, ob wir eine Anfangsvorgabe in L2 Omega die erfüllen, dann nehmen wir die Anfangsvorgabe auch aus L2 Omega. Dann kann man zeigen, dass die folgenden Probleme äquivalent sind. Einmal das ursprüngliche Problem, das, was wir gerne lösen möchten, nämlich die Differentialgleichung interpretiert im distributionellen Sinne. Also eins, wir könnten sagen, wir suchen eine Funktion u in dem Raum, wo unsere Differentialgleichung Sinn macht, in L2 0t h0 1 Omega. Und dieses Ding soll erfüllen unsere Differentialgleichung ut minus Divergenz a Gradient u plus cu gleich f. Und außerdem, und zwar außerdem in dem Sinne, das Ding soll dieses Ding erfüllen, und wenn wir schon wissen, es erfüllt diese Differentialgleichung, dann macht es Sinn, sich auch noch zu fragen, erfüllt dieses Ding auch noch das u von 0, ux0 gleich u0x ist. Also wir haben die Differentialgleichung interpretiert im distributionellen Sinne, haben wir ja vor der Pause angeschrieben an die Tafel, entsprechend für jede Testfunktion müssen diese langen Integrale gleich dem anderen langen Integral sein. Und wenn das schon erfüllt ist, und wenn das dann auch erfüllt ist, dann wissen wir, dass u ist eine stetige Funktion bezüglich der Zeit, können wir auswerten zum Zeitpunkt t gleich 0 und können uns fragen, ist das auch dasselbe wie das u0x. Also hier wieder diese Feinheit in der Mathematik, die wir gerne unter den Tisch fallen lassen. Wenn wir sagen, wir fordern mehrere Dinge von einer Sache, meinen wir das dann so, dass es die Reihenfolge egal ist, vertauschbar ist? Oder meinen wir es so, dass erst die erste Eigenschaft erfüllt sein muss, damit die zweite Eigenschaft auch Sinn ergibt? Und an dieser Stelle ist es wieder was mit Reihenfolge. Das u muss zuerst das hier erfüllen und zusätzlich dazu, dass es das hier erfüllt, muss es auch noch das hier erfüllt. Sie haben keine Möglichkeit für einen u in L in diesem Raum nachzuprüfen, ob die zweite Bedingung gilt, ohne dass Sie wissen, dass die erste Bedingung schon gilt. Also wenn Sie sagen würden, Sie haben eine komplexe Zahl und Sie fordern, diese komplexe Zahl ist eine reelle Zahl und sie soll sein größer als 5, da macht es keinen Sinn zu sagen, ich habe eine komplexe Zahl, die größer ist als 5, weil größer ist nicht definiert für komplexe Zahlen. Das können wir umformulieren. Wir hätten, statt dass wir die Lösung suchen in diesem Raum hier L2, könnten wir die Lösung auch gleich suchen in dem Raum, wo wir wissen, da muss sie eh drin liegen, wenn sie eine Lösung der Gleichung ist. Also wir hätten unser U auch gleich suchen können in dem Raum U in D0t H0 1 Omega H-1 Omega. In diesem Raum können wir sofort nachprüfen, ob die Anfangswerte stimmen, weil in diesem Raum haben die Dinger ja wohl definierte Anfangswerte. Das heißt, hier können wir sofort nachprüfen, ob u von 0 gleich u0 ist. Und wir können das, was rauskommt bei dieser distributionellen Formulierung, können wir fortsetzen von allen Testfunktionen auf alle H1-Funktionen, also da auf die L2-0t H1-Funktion. Und was dann rauskommt, ist, dass das Integral 0 bis t U-Punkt angewendet auf V, und ich benutze hier U-Punkt und UT einfach äquivalent als Schreibweise, U-Punkt V plus das Integral 0 bis t Integral über Omega A Gradient U mal Gradient V über x und t integriert plus das Integral 0 bis t Omega C U V dx dt, dass das gleich ist dem Integral 0 bis t über Omega F V dx dt. Das heißt, das ist, wenn Sie das V nehmen als einfach irgendeine Testfunktion, dann wäre das im Wesentlichen dasselbe wie die distributionelle Formulierung, nur dass ich die Zeitableitung hier nicht mal auf die Testfunktion werfen musste, weil die Zeitableitung ist in dem Raum ja schon definiert. Es gibt eine Zeitableitung in H-1 und dann würde das Ganze gelten für alle Testfunktionen. Dann setze ich das Ganze fort, sodass das Ganze sogar gilt für alle Testfunktionen V in L2 0t. H01 Omega. Was habe ich damit gewonnen? Ich habe damit aus einer Geschichte, die ich distributionell interpretieren musste, habe ich eine Gleichung in Hilbert-Räumen bekommen. Was hier steht auf der linken Seite, ist offensichtlich wieder eine Bilinearform. Da können Sie ein U einsetzen, V einsetzen und das Ganze ist bilinear bezüglich U und V. Das U kommt aus einem Hilbert-Raum, das V kommt aus einem Hilbert-Raum. Es ist nur dummerweise nicht der gleiche Hilbert-Raum. Also Sie hätten jetzt, und hier rechts steht wieder eine Linearform, bezüglich des Vs. Das heißt, was wir jetzt hätten, wäre eine Bilinearform gleich Linearform Formulierung, wo Sie ein U suchen in einem Hilbertraum und eine Bilinearform gleich Linearform Formulierung erfüllt sein muss für alle V in einem Hilbertraum. Und dann kann man sich überlegen, wann sind diese Geschichten lösbar? Und typischerweise brauchen Sie wieder so etwas Ähnliches wie die Koerzivität bei Lax-Milgram. Und wenn Sie sich das angucken, dann sieht das vorne so ein bisschen problematisch aus. Also wenn Sie das ganz Handwaving angucken, angenommen V wäre gleich U und wir ignorieren, dass die ja gar nicht aus dem gleichen Raum kommen und dass wir uns irgendwas ausdenken müssen, wie wir Koerzivität denn definieren, wenn es nicht derselbe Raum ist. Aber angenommen V und U kämen aus demselben Raum, dann steht hier sowas wie A Gradient U, C U, U, gibt also sowas wie das H1-Skalarprodukt von U. Das H1-Skalarprodukt von U kriegen wir unter Kontrolle. L2-0-T-H1-Skalarprodukt auch, weil es wird ja noch über die Zeit integriert. Aber wir kriegen wahrscheinlich ein Problem, dass wir das Skalarprodukt von W nicht drin wiederfinden, weil wir haben keinen Term U-Punkt mal V-Punkt drin stehen. Also ohne U-Punkt mal V-Punkt haben wir da vorne, also kommen wir wahrscheinlich mit Koerzivität nicht so wirklich weiter. Also wir haben ein Problem, dass wir die Norm, wir haben hier einen etwas kleineren Raum mit einer etwas schärferen Norm, die wahrscheinlich zu stark sein wird für unsere Lösungstheorie oder wo wir Probleme mit haben können. Wir haben aber noch andere Möglichkeiten, wie wir das Ganze formulieren. Also erstmal kann man dieses Teil 2 auch noch sehr knapp formulieren. Man kann das Ganze nämlich auch, das ist nützlich für numerische Formulierungen, das, was hier steht, ist ja jetzt eine Formulierung, die erstmal ja bezüglich x und t komplett aufintegriert wird. Wir können auch da wieder x und t separat behandeln und sagen, wenn etwas gleich ist im Integral mit jeder Funktion v, in der ja auch so eine Zeitabhängigkeit drinsteht, dann muss auch eine Sache gelten für alle Zeitpunkte t, zumindest fast überall, für fast alle Zeitpunkte. Und da kann man zeigen, diese Geschichte hier ist äquivalent dazu, dass das u eine W0T H01-Omega-Funktion ist, H-1-Omega, die erfüllt die richtigen Anfangswerte, u von 0 gleich u0. Und wir können das Ganze auch die Zeit aus der Sache rausnehmen und sagen, unser u-Punkt ist zu jedem Zeitpunkt eine h-1-Funktion. Die kann ich anwenden auf eine h1-Funktion v. Also zu jedem Zeitpunkt ist das, was hier steht, eine wohldefinierte Zahl für alle v aus H01 Omega. Und diese Zahl, die da rauskommt, ist gleich der Zahl plus Omega A Gradient U zum Zeitpunkt t mal Gradient V aufintegriert. Gradient U von t. U von t ist eine H1-Funktion. Gradient davon ist eine L2-Funktion. Kann ich auswärts zum Zeitpunkt t mal dem V nehmen. Plus Integral C U von t V dx über Omega integriert ist gleich Integral f von t v dx über Omega integriert. Und so wie es da steht, ist es nicht wirklich wohl definiert, weil wir haben, also was hier steht, ist ja zum Beispiel eine L2-Funktion bezüglich der Zeit. Hier haben wir eine L2-Funktion bezüglich der Zeit. Hier haben wir eine L2-Funktion bezüglich der Zeit. Aber L2-Funktionen, die sich zusammen ins Integral schreiben mit einer anderen L2-Funktion, also wenn etwas gilt, ja, wenn so eine Integralformel gilt für L2-Funktionen, kann man sich überlegen, dass die genau dann gelten muss, wenn die entsprechende Formel ohne die Integrale gilt, für alle Zeitpunkte fast überall. Das heißt, das hier gilt nicht für alle t, weil wir können nicht für jedes t auswerten, aber es gilt für t in 0 groß t fast überall. Das heißt, bis auf eine Nullmenge können wir einer L2-Funktion auch immer eine Funktion zuordnen, die bis auf eine Nullmenge damit übereinstimmt. Und wenn zwei L2-Funktionen übereinstimmen, dann heißt das, die Auswertung der Funktionen stimmen bis auf eine Nullmenge miteinander überein. Das gibt uns also eine Möglichkeit, diese Gleichung hier auch zu interpretieren, ja, wenn Sie so wollen, für jeden Zeitpunkt, aber eben nur in diesem Sinne, dass Sie das eben mit diesen Lebesgue-Nullmengen vergessen müssen. Dann gibt es noch das Problem, was ich eben angesprochen habe, dieser Raum hier. Also wir haben hier jetzt irgendwie eine asymmetrische Verteilung zwischen dem Raum, wo wir die Lösung suchen, und dem Raum der Vs, die wir einsetzen. Und da müssen wir uns überlegen, wie sieht eine Lösungstheorie aus, eine vernünftige Lösungstheorie. Und da haben wir typischerweise zwei Möglichkeiten. Wir haben einmal die Möglichkeit, wir machen den Raum, wo wir die Lösung suchen, kleiner und haben einen großen Raum, wo wir mit was wir die Lösung testen. Man nennt das auch den Testraum, die Menge, wo die Vs dann herkommen. Sie könnten aber auch hier in diesem Skalarprodukt die zeitliche Ableitung auf das V ziehen, wenn das V zeitliche Regularität hat, und bräuchten dann keine zeitliche Regularität mehr von dem U. Das heißt, Sie können statt dieser Formulierung hier, wo Sie sagen, Sie suchen in dem kleineren Raum, Sie suchen eine Lösung mit viel zeitlicher Regularität, die irgendwas erfüllt für alle Vs, auch wenn die keine zeitliche Regularität haben. Es gibt hierzu auch noch irgendwo eine symmetrische andersrumme oder eine Art gespiegelte Formulierung, wo Sie sagen, Sie suchen das U, Teil 4, wir suchen das U wieder im großen Raum, L2,0t, H01 Omega, den größeren Hilbertraum, und sagen, das soll erfüllen, ja, fast dieselbe Formulierung wie die, die wir eben da stehen hatten, minus 0t, nur mit der zeitlichen Ableitung rübergezogen von dem U auf das V dt plus Integral 0t, Integral Omega A Gradient U mal Gradient V dx dt plus Integral 0 bis t, Integral über Omega CUV dx dt. Und diese Geschichte soll sein, dass Integral 0 bis t, Integral über Omega F mal V dx dt. Und das, was jetzt hier steht, ist also im Wesentlichen, haben wir die zeitliche Ableitung von dem U auf das V rübergezogen. Damit das überhaupt Sinn macht, kann jetzt das V nicht mehr irgendeine L2-Funktion sein, weil jetzt braucht das V diese zeitliche Regularität. Das heißt, das hier gilt jetzt für alle V aus W, 0t, H1 Omega, H-1 Omega. Und die Frage ist, was ist mit den Anfangswerten? Vorher hatten wir gesagt, das U soll diese Variationsformulierung erfüllen und auch noch die richtigen Anfangswerte bestimmen haben. Jetzt an der Stelle hier könnte eine Vermutung sein, dass U muss diese Geschichte hier erfüllen und auch noch, und wenn es das hier erfüllt, dann ist es auch, hat es auch die zeitliche Regularität, dann macht es Sinn, auch noch die Anfangswerte davon zu erfüllen. Tatsächlich taucht das aber nicht auf, sondern was passiert ist, bei diesem Rüberziehen der zeitlichen Ableitung, das ist ja nicht so, dass die Dinger ja verschwunden sind zu Zeit 0 und Zeit groß t, sondern was hier auftaucht ist, bei dem Rüberziehen der Ableitung tauchen Randterme auf, nämlich gerade aus dieser Integralformel, aus dieser partiellen Integrationsformel, nämlich das U von 0 und V von 0 taucht auf. Und das U von groß t und das V von groß t taucht auf. Das heißt, was an der Stelle noch auftaucht, ist ein Term plus U an der Stelle 0, V an der Stelle 0. Und dass U an der Stelle 0 gerade unsere Anfangsvorgabe sein soll, das kriegen wir dadurch mit rein, dass wir an der Stelle für das U0 das Richtige einsetzen. Und das Schöne daran ist, damit haben wir eine Formulierung, die lebt erstmal in einem größeren Hilbertraum mit einem schwächeren Skalarprodukt. Das ist ganz viel Handwaving gut, weil wir Koerzivität bezüglich der Norm hier leichter zeigen können als Koerzivität bezüglich der einer Norm, in der noch mehr Terme drin sind. Umso schwächer unsere Norm ist, umso leichter ist es dafür, Koerzivität zu zeigen. Außerdem haben wir nur noch eine Bedingung. Vorher hatten wir Hilbertraum-Formulierung, bilinär vom gleich linear vom Ding muss erfüllt sein, plus Anfangswert muss richtig sein. Und jetzt haben wir ähnlich wie bei der Neumann-Randwert-Formulierung, es muss einfach nur noch eine Hilbertraum-Formulierung, bilinär vom gleich linear vom Formulierung erfüllt sein. Und noch eine Feinheit habe ich an der Stelle vergessen, bei dem Rüberziehen der Ableitung tauchen auf ja, U von 0 und V von 0, es taucht aber auch auf U von Groß T und V von Groß T. Und über U von Groß T will ich gar nichts mit drin haben. Und das Schöne ist aber, das kriegt man dadurch weg, indem man die Vs, die man hier einsetzt, mit denen man testet, man nimmt nur solche Vs, die an der Stelle Groß T gleich 0 sind, dann verschwindet nämlich dieser Term. Und das lässt sich zeigen und es reicht mit diesen Vs zu testen. Das ist natürlich was, das muss man beweisen. Es reicht mit diesen Vs zu testen, damit ist es trotzdem noch äquivalent zur ursprünglichen Formulierung und zu unserem ursprünglichen Anfangswertproblem. Und tatsächlich, Sie könnten auch mit Vs testen, die an der Stelle 0 auch gleich 0 sind. Dann wäre diese Formulierung ohne diesen Term hier äquivalent zur Differentialgleichung. Und dass Sie mit Vs testen, die an der Stelle 0 auch ungleich 0 sein dürfen und diesen Term dazu haben, das sorgt dafür, dass diese Formulierung äquivalent dazu ist zur Differentialgleichung plus Anfangsbedingung. Also auf diese Art und Weise können Sie spielen, was Sie in den Raum mit reinpacken, was Sie in die Variationsformulierung mit reinpacken, was Sie in den Testraum mit reinpacken. Und typischerweise ist die Formulierung, die Sie dann, oder manche Formulierungen sind besser für den einen Zweck, manche Formulierungen sind besser für den anderen Zweck und das schaffen wir noch, dann haben wir das Ganze auch komplett gemacht und Sie sehen, was das Ganze bringt, weil in dieser Formulierung, die hier steht, in Teil 4, lässt sich dann tatsächlich die eindeutige Lösbarkeit zeigen von diesem Bilinearform gleich Linearform Problem. Das ist gerade Satz 4.4. Eine der ja, mehreren möglichen Erweiterungen von Lax-Milgram und diesen hier nennt man typischerweise Satz von Lyon-Lax-Milgram. Angenommen, wir haben H, ein Hilbertraum, der, wo wir die Lösung suchen, und V, irgendein Raum, wo unsere Testfunktionen herkommen. Das muss noch nicht mal ein Hilbertraum sein, das muss einfach nur ein normierter Vektorraum sein, der muss noch nicht mal vollständig sein, noch nicht mal ein Banachraum sein. Es sei klein b, H kreuz V nach R, eine Bilinearform, also jetzt darf unsere Bilinearform zwei verschiedene Argumente kriegen aus verschiedenen Räumen. Das eine muss immer noch unser Hilbertraum sein, wo wir diese Lösung suchen. Da wollen wir Dinge approximieren mit Cauchy-Folgen. Unser Testraum muss jetzt einfach nur noch irgendein normierter Vektorraum sein. Und es soll gelten A. Für jedes V in V ist die Abbildung von U auf BUV, also wenn ich die hintere Komponente festhalte, dann ist das ja eine Abbildung von U im Hilbertraum in die reellen Zahlen R. Die soll stetig sein, also Bilinearform soll stetig sein bezüglich der ersten Komponente. Und B, es soll so etwas Ähnliches gelten wie Koerzivität. Es existiere nämlich ein Beta größer 0, sodass das Infimum über das Supremum BUV betragsmäßig größer gleich Beta ist, wobei wir das Supremum nehmen über alle U, die in der H-Norm kleiner gleich 1 sind, als Infimum über alle V, die in der V-Norm gleich 1 sind. Und setzen Sie sich in Gedanken U gleich V, stellen Sie sich vor, V und H wäre einfach derselbe Raum, dann wäre ja das Beste, was Sie nehmen, angenommen, Sie hätten irgendein V vorgegeben, dann wäre das Beste, was Sie, und hier hätten Sie einfach sowas stehen wie Skalarprodukt U mal V, dann wäre das Beste dadurch gegeben, dass Sie einfach U gleich V wählen. Also das Supremum, was Sie haben, ist auf jeden Fall größer, als wenn Sie U gleich V wählen. Also angenommen, es wäre V gleich H und Sie haben eine koerzive Bilinearform, dann könnten Sie sich an der Stelle einfach das U gleich V wählen, dann sind Sie auf jeden Fall eine untere Schranke für das Supremum und dann wird hier stehen BVV und Sie wissen, BVV ist größer gleich Beta mal Norm V Quadrat, also mit Norm V gleich 1 wäre das gerade Norm Beta. Das heißt, diese Geschichte hier ja, beschreibt Ihnen genau dasselbe wie die Koerzivität, nämlich Sie finden zu dem einen V ist vielleicht nicht V, V das, was diese Sache größer gleich better macht, aber sie finden zu ihrem V, was sie vorgeben, ein U, was ja dasselbe macht wie im symmetrischen Fall, das das V gemacht hat. Und diese Zusatzbedingung und diese Geschichte reicht, um das zu zeigen, was wir gerne hätten, nämlich dann existiert für jede stetige lineare Abbildung in V, für ein V', L in V', ein U in H, sodass BUV gleich L von V und Norm U kleiner gleich 1 durch Beta mal Norm L in der V'-Norm. Und den möchte ich Ihnen nicht mehr beweisen, ich gebe Ihnen im Skript eine schöne Referenz dazu, ein Buch von Showalter. Und wenn wir jetzt auf diese Formulierung hier in Teil 4 schielen, dann scheint mit dieser Formulierung scheint sich der Satz tatsächlich anwenden zu lassen. Denn hier haben wir was, Bilinearform gleich Linearform. Wir suchen das U in einem Hilbertraum, nämlich in diesem Hilbertraum hier. Das V, das Ganze soll gelten für alle V in einem normierten Raum. Es ist hier sogar ein Hilbertraum. Hier haben wir noch so eine zusätzliche Bedingung an den Hilbertraum, aber wir müssen nicht mal nachprüfen, ob das mit dieser Zusatzbedingung hier irgendwie eine abgeschlossene Teilmenge ist, weil wir brauchen ja keine Vollständigkeit. Also wir haben hier irgendeine Teilmenge von einem Hilbertraum, das ist insbesondere ein normierter Raum. Vollständigkeit müssen wir nicht mal nachprüfen. Was wir jetzt also nachprüfen müssten, ist diese Bilinearform, die hier steht, ist das Ding, also alles, was wir nachprüfen müssen, ist, dass es bilinear ist. Das ist offensichtlich. Wir müssten nachprüfen, ist es stetig bezüglich der ersten Komponente, bezüglich dem U. Das kriegen wir hin. Diese Geschichte hier ist irgendwie H-1, H1, duale Paarung und dann irgendwie L2-mäßig aufintegriert. Also das wird stetig sein bezüglich L2, 0, T, H1. Was hier steht ebenfalls, Gradient U ist ja stetig bezüglich dem, was hier steht ebenfalls. Und das würden Sie wahrscheinlich glauben, das ist stetig bezüglich L2, 0, T, H1. Und dann haben wir die Stetigkeit geklärt. Und dann müsste man noch nachprüfen, dass tatsächlich auch diese Geschichte hier gilt. Das heißt, wir müssten diese Inf-Sub-Bedingung auch noch nachprüfen. Und dafür müsste man sich überlegen, dass zu jedem V ein passendes U existiert. Und das ist leichter, als es vielleicht aussieht, weil zu jedem V ein passendes U, das V ist ja aus einem viel schärferen Raum. Also Sie können einfach zu dem V, was Sie haben, können Sie sich einfach V selber nochmal nehmen. Also Sie Und der Fall ist ja so einfach, das V ist ja der kleinere Raum. Das heißt, wenn Sie den V hier drin haben, können Sie sich auch einfach V gleich U wählen. Das ist auch hier drin und dann steht hier zweimal das Ganze mit V selber. Dann haben Sie hier was, was der H1-Norm Ihnen liefert. Dann müssen Sie nur noch unter Kontrolle bringen, dass dieses V-Punkt mal V, dass Ihnen das keine Sorgen macht. Und das kriegen Sie aber unter Kontrolle dadurch, dass V-Punkt mal V mit partieller Integrationsformel sowas ist wie umgedreht mit V an T ausgewertet, V an 0 ausgewertet und dadurch kriegen Sie diesen vorderen Term hier unter Kontrolle. Und das ist tatsächlich was, das ist jetzt, also wenn Sie bis dahin das geglaubt haben, also wenn Sie mir mein ganzes Handwaving heute glauben, dass diese Räume tatsächlich existieren, dass diese Formeln gelten in den Räumen, die ich Ihnen aufgeschrieben habe, wenn Sie mir heute glauben, dass die Differentialgleichung äquivalent ist zu dieser variationellen Formulierung und wenn Sie mir heute glauben, dass man den Satz von Lax-Milgram so erweitern kann, dass dieser Satz von Lyon-Lax-Milgram gilt, dann ist das jetzt tatsächlich etwas, was Sie selber beweisen können, den Satz von Lyon-Lax-Milgram anzuwenden auf diese variationelle Formulierung. Dann haben Sie zumindest einen kleinen, rigorosen Abschluss von diesem ganzen Handwaving-Teil, den wir heute gemacht haben. Sie können nämlich jetzt mit dem Satz von Lyon-Lax-Milgram diese Bedingungen hier nachrechnen von der Variationsformulierung und haben damit gezeigt, dass auch die parabolische Formel tatsächlich eine eindeutige Lösung besitzt. Ja, und das dann, wie gesagt, haben Sie als letzte freiwillige Übungsaufgabe dieses Semester vor sich. Wenn Sie das haben, haben Sie die eindeutige Lösbarkeit gezeigt von den parabolischen Anfangswertproblemen. Und was für letzte Woche der nächsten Vorlesung, was ich da noch gerne mit Ihnen machen möchte, ist einfach ein bisschen, also ich werde Ihnen nochmal, weiß ich nicht, vielleicht eine halbe Stunde lang erzählen, wie man das Ganze dann numerisch umsetzt. Ein bisschen was davon haben Sie schon auf dem Übungsblatt auch vorbereitet. Da gibt es verschiedene Ansätze, wie man jetzt mit der Zeit und der Ort, ob man mit denen gleichzeitig umgeht, getrennt, erst Ort, dann Zeit oder erst Zeit, dann Ort. Das wird so eine halbe, dreiviertel Stunde sein. Und dann den Rest der letzten Vorlesung, würde ich sagen, machen wir einfach Fragestunde, wenn Sie noch Fragen haben vor der Klausur. Ja, damit danke ich Ihnen fürs Zuhören.